NZZ Megahertz. Körperkult. Cyborgs, also Mischwesen aus Mensch und Maschine, kennen wir vor allem aus Science-Fiction-Filmen wie Blade Runner, Terminator, Star Trek und so weiter und so fort. Diese fiktionalen Cyborgs sind zum Beispiel übernatürlich stark. Sie haben eingebaute Schusswaffen, sie können sich mit einem Netzwerk anderer Cyborgs verbinden. Aber auch im echten Leben gibt es Menschen, die sich Cyborgs nennen. Ein prominentes Beispiel ist der Künstler Neil Harbison, der eine implantierte Antenne am Hinterkopf hat, mit der er trotz seiner Farbenblindheit Farben wahrnehmen kann, sogar im nicht sichtbaren Ultraviolett- und Infrarotbereich. Was ist die Motivation für solche technologischen Erweiterungen des menschlichen Körpers? Können und vor allem wollen wir irgendwann alle Cyborgs sein? Und damit herzlich willkommen zu NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und freue mich sehr, einen Cyborg im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Steve Voigt.
Hi.
Steve, du hast dir diverse Chips implantiert. Ich glaube, es sind ungefähr 30 im Moment, die nicht ganz so auffällig sind auf den ersten Blick wie Neil Harbisons Antenne. Was kannst du damit denn machen?
Ich kann kleine Applikationen starten zum Beispiel. Ich kann damit Türen öffnen, Safes, ich kann damit Dinge sperren, ich kann sehr minimalistische Aufträge ausführen. Mhm. Die sind leider alles noch ein bisschen bescheidenen Bereich, aber alles, was man sich zum Beispiel mit dem Badge vorstellen kann von der Firma, das könnte ich auch mit meinem Körper machen und ich kann gewisse Datensätze kann ich auf mir transportieren.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wo sind die, wie groß sind die, wie sehen die aus?
Die sind eigentlich 2 bis 3 kleine Millimeter groß. Die sind meistens in meinen Händen versteckt, weil das einfach sehr praktisch ist, weil ich mich damit am meisten bewege. In meinen Armen sind viele versteckt, in meinem Oberkörper habe ich ein paar versteckt, in meinen Füßen habe ich welche. Und die meisten kann ich mit einer Spritze injizieren und die größeren in meinen Händen, die muss ich tatsächlich dann mit einem Skalpell dann implantieren.
Mhm. Und wenn du also jetzt zum Beispiel so welche in den Händen und in den Füßen, machen die dann irgendwelche unterschiedlichen Sachen, die eher so hand- oder fußspezifische Aufgaben sind?
Tatsächlich, also ich habe mir in die Füße Chips gemacht als kleine Batch-Idee. Die Idee war eigentlich, ich kann eine Tür aufmachen, ohne meine Hände dafür zu benutzen, weil ich komme aus der Gastronomie, manchmal hat man die Hände voll. Mhm. Und dann habe ich die Idee gehabt, man könnte einen Sensor hinkleben, den Fuß hinhalten und dann geht die Tür auf. Das war die Idee dabei.
Aha, okay.
Bei den Händen sind dann eher Türschlösser, Codes, die ich dann irgendwie anwende, um was zu entsperren oder so.
Du machst das ja alles selber, oder, mit dem Einpflanzen?
Alles, was ich selber kann. Also es gibt Körperstellen, da komme ich tatsächlich nicht ganz so problemlos hin, aber ich mache eigentlich bevorzugt alles selbst, ja.
Also gab es einen konkreten Grund für jeden neuen Chip quasi? Weil es sind ja jetzt schon eine ganze Menge.
Am Anfang war es natürlich Neugier, man hat viel ausprobiert, man hat sich jeglichen möglichen Kram reingehauen, um mal zu schauen, was passiert. Also man kriegt eine Kaufsucht. Später differenziert sich das dann runter, welches Interesse man hat. Und irgendwann kam ich dann auf spezifische Dinge wie Sensorik interessiert mich.
Sensorik interessiert dich? Was heißt das genau?
Als Beispiel, ich habe einen Chip hier, da kann ich jetzt zum Beispiel Fieber messen. Da kann ich dieses Ding da dran halten hier. Ja. Und kann dann aber eine Körpertemperatur messen. Das braucht kein Mensch, ich finde es aber lustig. Man könnte es auch anders gestalten. Momentan gibt es ein Implantat, was Zucker erfasst. Blutzucker, das ist dann für mich interessant wegen Diabetes. Und ja, diese Dinge kommen dann später.
Okay, also durchaus auch nicht nur so Experimentierfreude, sondern auch praktischer Nutzen.
Ich experimentiere gern, um schlussendlich einen praktischen Nutzen davon haben, der meistens sehr bescheiden ist. Ja.
Du hast ja noch Sachen mitgebracht.
Ja.
Genau. Kannst du das mal kurz zeigen?
Ich habe jetzt mal einen Chip mitgebracht, den ich mir damals vor vielen Jahren als Teenager gespritzt habe. Das ist jetzt dieser ganz klassische RFID-Chip.
Aha.
Und das ist jetzt eine große Spritze für die Leute, die nur zuhören. Sieht ganz furchtbar aus.
Ja, schon ein bisschen scary. Ja, also wenn man Angst vor Nadeln hat, dann will man das nirgendwo in der Nähe haben.
Und in dieser Nadel ist jetzt einfach so ein Chip versteckt. Und wenn man sich dann überwunden hat und sich die Nadel reingehauen hat, dann kann man da hinten sich diesen...
Okay. Ah ja, das ist irgendwie wie so eine längliche kleine Pille.
Sehr klein und das ist jetzt so die simpleste Form von den Chips, die ich habe. Das Ding hat tatsächlich noch ein paar Nummern. Ich bin jetzt Katze Nummer ABC oder sowas. Und eigentlich ein reiner Identifikationschip.
Ja.
So, das waren die Anfänge.
Mhm. Und es gab irgendwie auch noch so ein Lesegerät?
Ja. Das ist jetzt so die zweite Stufe gewesen, die ich mir damals gekauft habe. Das ist jetzt so ein Lesegerät. Das hat man eigentlich für seinen Hund. Und da kann man jetzt eigentlich den Chip scannen. Dann piepst das hier so.
Okay.
Und dann steht da meine Körpertemperatur drauf und meine Identifikationsnummer. Also ich bin Katze ABC und ich habe gerade...
Das ist aber niedrig.
Ja.
Ist das normal?
Nö, ist auch nicht realistisch. Das ist nicht die Kerntemperatur. Da kommen wir schon zu den Flaws.
Ah, there we go.
So, das heißt, die Freaks wie ich müssen jetzt hingehen und eine Parallelmessung machen von der Kerntemperatur und einen Vergleichswert machen.
Ah, und dann Umrechnungsfaktor
genau.
quasi.
Genau, also da fängt es ja schon an. Das ist alles nicht so. Okay. Und da müsste ich dann immer so 2,4 Grad draufrechnen, je nachdem, wo ich stehe und so weiter. Aber ich fand die Idee toll, dass ich einfach mal schnell gucken kann, ob ich at least erhöhte Temperatur habe. Mhm. Das kann ich da feststellen.
Was hast du denn für ein Verhältnis zu deinem eigenen Körper und hat sich das irgendwie verändert durch die Chips, die du jetzt implantiert hast?
Also mit den Chips hat sich mein Körperbewusstsein jetzt nicht konkret verändert, weil sie sind eigentlich unsichtbar. Es hat keine ästhetische Bewandtnis, also es passiert nicht wirklich was äußerlich, sie sind wirklich unsichtbar. Man fühlt sich ein bisschen anders, also man hat so ein Augenzwinkern, also ich kann coole Sachen machen. So. Ich habe da was Verstecktes, ich habe das ein bisschen Spion, ne? Da kommt dann das kleine Kind durch. Mein Körperbewusstsein für die restlichen Dinge wie Body Modification, das war schon als kleines Kind immer ein bisschen verrückt. Aha, ich wollte immer anders sein.
Ja.
Ich habe als Kind schon schwarz getragen, ich fand das toll. The Cure war geil, ich wurde Grufti, ne? Bisschen punky dann später. Und als ich dann älter wurde, war das Bedürfnis da, mich zu verändern. Das war nicht unbedingt Unzufriedenheit im Sinne von Ästhetik, ich fühle mich hässlich, sondern ich fand die Möglichkeit, mich von der Norm abzuheben, fand ich sehr interessant. Mich unique zu machen, individualisieren, ein bisschen den Rebell durchlassen. Und da konnte ich mich sehr toll ausleben. Sei es mit Tattoos, Implantaten, Piercings, was es da alles schon gab. Und so habe ich irgendwie eine Doppelfunktion im Sinne von was Interessantes, was ich privat mache mit diesen Implantaten, plus die Ästhetik. Und dann kann ich das ein bisschen verbinden. Und kann dem manchmal auch einen Grund geben, warum ich Blödsinn mache.
Also, ja, also so für die, die jetzt nur hören, wenn du hier so sitzt in einem schwarzen T-Shirt, also du hast erstmal nach außen keine sehr auffälligen Tattoos oder Piercings.
Nein, das
du
hat...
Hast, das Einzige, was ich jetzt eben sehe, ist dieses 3D-Implantat in deinem Arm.
Das ist tatsächlich einer der ersten Sünden gewesen. Mhm. Das habe ich mit, ich glaube, 18 Jahren machen lassen. Das war noch Ende 90er, Anfang 2000. Ich habe mich dann später aber schnell dafür entschieden, äußerlich im Gesicht und meinen Händen nichts zu machen, weil ich tatsächlich noch andere Interessen habe, wo ich das halt nicht mir erlauben kann, sei es beruflich und andere Interessen. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe einmal die Oberfläche für mich, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mich sehe, wenn meine Partnerin mich sieht oder wer auch immer. Und dann habe ich die Oberfläche, die die Außenwelt mich sieht. Und die wollte ich immer relativ neutral halten. Daher auch der Nachname, den ich mir selbst gegeben habe, weil er nichts bedeutet und so weiter. Und ich wollte immer so eine Leerfläche bieten, dass eigentlich der Output, wo der Mensch mitbringt, Relevanz kriegt und nicht das Äußere und was alles dahinter steckt. Das war der Gedanke.
Mhm. Vielleicht können wir das 3D-Implantat auch nochmal beschreiben. Also es ist ein nicht ganz geschlossener Ring mit zwei so Kugeln an den Enden.
Ja, das Hufeisen in der Nase.
Genau,
also,
ja.
Kennt, ja.
Ungefähr 2-3 Zentimeter Durchmesser.
Ja, das sind, glaube ich, 4,5. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ist so lange her.
Cyborgs oder Leute, die diese Möglichkeit des Cyborg-Daseins anstreben, nennt man ja auch Transhumanisten. Würdest du dich als Transhumanist bezeichnen? Also quasi jemand, der so die Grenzen des biologischen menschlichen Körpers sprengen will?
Ja, Transhumanismus ist der philosophische Gedanke. Der gibt schon relativ lange und da würde ich mich auch philosophisch sehen. Ich persönlich benutze andere Wörter. Weil Transhumanismus klingt sehr wichtig, es klingt so hoch, speziell. Für mich klingt ein Cyborg oder ein Grinder oder ein Tinkerer, ein Bastler, klingt für mich sympathischer und nah. Und für mich muss es auch nicht immer so hoch gesetzt sein. Also ich sag immer gerne, ich bin Bastler. Das finde ich immer sehr sympathisch, ja.
Aber halt am eigenen Körper.
Am eigenen Körper, ja.
Ja. Kannst du mich noch ein bisschen mitnehmen an den Moment, als du dir den allerersten Chip gesetzt hast? Wie war das?
Das war ein Dienstag oder Mittwochmittag unter der Woche in einer Tierhandlung. Wir haben mit meinem Kumpel zusammen keine andere Möglichkeit gefunden und sind in einen Tierhandel und haben behauptet, wir brauchen den Chip für die Katze und die Katze kann aber nicht herkommen. Wir haben
und du warst damals 16?
Ja, und ich 16, ja, 15, 16, Teenager.
Und hattest noch einen Buddy, der wollte sich auch
ja, ich hatte noch einen Kumpel, nee, der wollte diese Sachen nicht, aber der war gut mit Computern. Der konnte gut programmieren und sowas. Ich war eher der physische Bastler. Und er war eher der Tipper und der Coder. Und er hat mir so die ersten Applikationen, hat er mir geschrieben. Und dann haben wir im Tierhandel, haben wir uns so einen ollen Chip geholt. Und irgendwie, ich glaube, bei ihm zu Hause in der Küche habe ich mir das in die Hand gejagt. Mhm. Und dann hatte ich 8 Buchstaben und 8 Nummern in meiner linken Hand. Und das war der Anfang. Und dann konnten wir.
Und viel mehr konnte man aber damit auch nicht machen.
Aber fand es total geil.
Weil das war ja auch so, zu einer Zeit, da konnten so Tipps noch gar nicht so viel.
Nee, da konnten die nicht viel. Aber es war toll. Man hatte wie ein Badge, der unsichtbar war. Mhm. Also was man von den Eltern damals in den 90ern kannte, so wie man die ersten Türen öffnen konnte, das war damals was Neues. Plötzlich hatte ich das in der Hand unsichtbar. Ich konnte es nirgends benutzen. Aber es war spannend und oh, Potenzial. Ja. Und es hat gejuckt in den Fingern, was da noch gibt. Und dann ging es los, ja.
Und dann also kam einfach so immer mehr und immer mehr.
Das, was das Taschengeld hergegeben hat, das, was später das Berufsgeld hergegeben hat, habe ich mich ausgetobt mit kleinen Chips, großen Chips, selbstgebastelten Chips. Ich habe Batterien mir in den Körper geschoben, zu gucken, was passiert. Ich habe mir ganz schlimme Verletzungen zugefügt mit doofen Konsequenzen, die man halt durchstehen muss.
Mein Beispiel?
Naja, also wenn man sich dann halt was in den Körper schiebt und der Körper möchte das nicht, der wehrt sich.
Ja.
Und dann kriegt man da ganz schlimme Abstoßungserscheinungen und so weiter. Und dann ist Blut und Eiter das kleinste Problem. Ja. Da geht es dann richtig, also Sepsis und so weiter. Das wird dann wirklich körperlich gefährlich.
Ja,
ja, man findet auch seine Grenzen beim Basteln.
Okay.
Man findet seine Grenzen beim Ausprobieren. Manchmal braucht man auch Hilfe. Und ja, jetzt sind wir eigentlich beim nächsten Schritt, wo wir eigentlich in die gefährliche Richtung wollen. Und dann wird es halt anspruchsvoll.
Was heißt gefährliche Richtung?
Momentan sind alle Implantate, die ich benutze, passiv. Das heißt, sie brauchen immer externen Strom durch mein Telefon, durch eine Tür, durch eine Türschaltung oder irgendein anderes Device. Wir möchten natürlich eine kleine Batterie im Körper, damit wir diese Dinge aktiv laufen lassen können. Das heißt, da gibt es einen Ping-Pong-Effekt mit diesen Devices, also im Körper mit dem externen Device. Das ist nicht ungefährlich. Also jeder, der mal die Videos gesehen hat von explodierendem Handy, kann sich vorstellen, das ist wahrscheinlich uncool.
Ja, wenn das unter der Haut sitzt, ja.
Ja, und da geht's halt los. Es gibt keinen gezielten Markt für diese Implantate. Also wir sind einfach zu wenig, ne? Und das heißt, wir müssen eigentlich jedes Mal, wenn ein neues Handy rauskommt oder neue Apple Watch oder so, sitze ich dann da und pull das auseinander und guck, wie die Batterie was taugt. Kann ich mir das in den Körper basteln? Dann geht's in den Baumarkt, man holt sich Silikon und ummantelt das mit Silikon.
Okay.
Und ja, das ist ganz rabiat. Und ja, nächster Schritt, wir brauchen Strom.
Ja.
Und das ist so, wir hoffen auf die Medizin, auf die Industrie, aber das ist so der nächste Quantensprung, auf den wir hoffen.
Also eben, du sagst, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute wie dich, die auf dem Level mit dem eigenen Körper experimentieren, sodass eben der Markt relativ klein ist für solche Applikationen. Aber also gibt es so eine Art Community und seid ihr irgendwie in Kontakt?
Es gibt eine sehr kleine Community. Also ich kenne vielleicht 20 bis 30 sehr aktive Mitglieder, die auch den eigenen Körper ins Spiel bringen und daran arbeiten.
Ja. Und so auf der ganzen Welt vernetzt.
Ja, oder? Ja, leider. Ja. Es gibt eine kleine Community in den öffentlichen Portalen, die aber eher an der Oberfläche kratzt. Das sind dann so die Leute, wie ich vor 20 Jahren war. Sie haben Interesse, diven da mal rein und kratzen mal da dran. Aber meistens kommt das echte Leben, holt dann wieder raus. Aber so von den ganz tiefen Cyborgs, die wirklich so viel Zeit, Geld und Energie investieren, gibt es leider zu wenig. Aber man kennt sich über die Slacks, über den Discord, was es da heutzutage gibt.
Also was ich mich noch frage, eben weil das ja schon, also du bist ja schon auch relativ risikofreudig offensichtlich, oder?
Oder leichtsinnig, wie man es nennt.
Oder leichtsinnig, ja genau. Hast du für dich irgendwie schon eine Grenze erreicht oder also so, oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hört es dann vielleicht irgendwie auf?
Das kommt immer so auf den Lebensabschnitt an. Also alle 2-3 Jahre ändert sich das manchmal. Zeitweise hatte ich die Barriere, ich würde mir nie was entfernen, dass ich sage, auf Körperteile verzichten. Das gab es, die Vorfälle, und das würde ich zum Beispiel nicht machen, meinen eigenen Körper reduzieren.
Ja.
Also ich möchte ihn ja ergänzen. Aber man wird älter und man denkt sich auch so, okay, manche Dinge werden dann doch leichtsinniger.
Mhm.
Also wenn die Batterien jetzt nicht die nächsten 10, 15 Jahre bald mal kommen, dann werde ich wahrscheinlich alt genug sein, es nicht mehr zu machen, weil ich dann vielleicht ist. Ja, aber es gibt schon Limits, wo ich sage, da ist dann fertig.
Ja. Und jetzt die Batterien, also was wäre denn das Nächste, was du dir so wünschen würdest oder was würde die Batterie ermöglichen?
Ich persönlich hätte gern die Möglichkeit, eine gewisse Sensorik in meinen Körper einzubauen. Vitalwerte kontrollieren zu können, wie Blutzucker, wie viel Kalium habe ich in meinem Blut, wie sieht eigentlich meine Sauerstoffsättigung aus?
Jetzt also mehr als das im Moment möglich ist.
Voll. Also ich bin da sehr, sehr hochgestochen. Also ich möchte viel zu viel. Das wird auch nie so passieren. Also ich möchte halt sehr viel, damit wenig passiert. Ich persönlich möchte alles...
Wieso willst du das? Also du willst einfach die ganzen Daten haben, um
was voll. Da kommt der Geek durch. Ne? Ja. Da kommt der Nerd durch. Viel Daten. Oh, toll. Prozesse.
Einfach wissen, wie es funktioniert.
Ja, und alles vergleichen und Verhältnisse darstellen. Und das in Echtzeit, das wäre für uns Cyborgs wäre das so, wow. Also wenn ich in 50 Jahren am Tisch sitze und ich gucke auf meinem Telefon, wie gerade mein Blutzucker aussieht, wie Blödsinn habe ich gerade gegessen, war der McDonald's-Besuch jetzt sinnvoll? Oder mein Herz sagt mir dann doch mal, Steve, geh doch mal ein bisschen Sport machen, sowas. Das finde ich toll. Also diese ganzen Sachen, die wir jetzt an der Hand tragen oder am Fuß, diese ganzen Sensorik-Geschichten, die hätte ich gerne im Körper.
Also was wie too much information, das gibt's für dich eigentlich nicht. Also du machst dir keine Sorgen, dass du dann irgendwie ja so ein bisschen obsessiv vielleicht auch die ganze Zeit auf diese Daten schaust, das kann ja auch ablenken.
Ja, das Tolle ist ja, wir Cyborgs automatisieren das ja. Also wir sind dann so geeky, wir haben gar keine Zeit mehr zum Analysieren. Wir bauen uns dann so kleine Tools und die sagen uns dann nur noch Abweichungen. Das heißt, sobald eine Anomalie entsteht, wo ich nicht hin möchte, dann sagt mein Chip, hallo. Aber bis dahin läuft das alles so indirekt durch. Eine andere Obsession ist natürlich, ich sag mal, den eigenen Körper zu sehr überwachen und dann paranoid werden.
Ja, genau.
Also sei es bei Zucker und da ist gerade Ernährung, kann einen sehr, sehr in tiefe Rabbit Hole drücken. Ja. Ich habe auch früher sehr extreme Diäten gemacht, also über immer so 2 Jahre, um zu gucken, wie weit ich gehen kann mit meinem Körper. Das war dann schon sehr obsessiv. Man triggert sich natürlich selbst, man sensibilisiert sich natürlich selbst und diese konsequente Unzufriedenheit, wenn man auf Dinge wartet, dann wird man natürlich auch unruhig und dann beschäftigt man sich mit Dingen, wo eigentlich gar nicht wichtig sind. Und also wir Cyborgs sind schon sehr Rabbit Hole lastig, das stimmt schon. Ich persönlich renne in Körpergeschichten, die meistens sowas mit Disziplin zu tun haben.
Ja.
Da verlaufe ich mich gerne. Also ja, da bin ich auch nicht vorbefreit. Also ich habe auch meine menschlichen Makel und ja.
Würde dir denn so eine gewisse Abhängigkeit von der Technologie Sorgen machen? Das trifft jetzt wahrscheinlich nicht so zu auf Daten, aber sagen wir, du könntest jetzt auch vielleicht unter medizinischen Gesichtspunkten irgendwelche Mankos ausgleichen mit quasi eingebauter Technologie?
Na klar, also wenn man sich vorstellt, man investiert seine körperliche Abhängigkeit in einen Industriezweig. Klar, man hat den Gedanken, so ist das noch gut, weil die letzten 2000 Jahre haben wir es ja auch ohne geschafft. Den Gedanken gibt es. Ich persönlich bin halt immer so, ich habe dann immer meine Waagschale und denke mir so, oh, es gibt so viel cooles Zeug, es gibt so viel tolle Sachen und die Abhängigkeit und das Risiko für die negativen Dinge ist im Vergleich immer so klein. Und da kommt bei mir das Kind durch und der Abenteurer und sagt so, hey, lass uns das Risiko eingehen. So bin ich meistens eingestellt. Ja, ich hoffe dann immer auf den Belohnungswert, dass der besser ist als das Risiko, was vielleicht kommen kann.
Gut, ja, das hoffen wir alle.
Ja.
Steve, wir haben immer so ein paar kurze, schnelle Fragen vorbereitet für unsere Gäste. Die würde ich dir jetzt mal stellen. Mein liebster fiktiver Cyborg-Charakter?
Decker von Blade Runner.
Warum der?
Weil er nicht wusste, dass er einer war. Er war sich seiner Menschlichkeit bewusst, obwohl er kein Mensch war. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wie ich dran denke. Die Verschiebung von echten Menschen und einem Androiden und man ist sich seines Bewusstseins tatsächlich nicht mehr mächtig, ist für mich immer noch der größte Mindbug, den es gibt.
Ja.
Und jetzt mit AI wird das immer spannender.
Das ist die häufigste Reaktion auf meine Implantate.
Oh Gott, was ist das?
Diese Reaktion würde ich mir wünschen.
Oh, eine ehrliche, eine intuitive.
Diese technologische Erweiterung meines Körpers wünsche ich mir am meisten. Also jetzt mal so komplett keine Einschränkung.
Keine Einschränkung? Ich hätte gern so einen Minicomputer in meinem Körper, der mir jederzeit auf meinen Tablets schickt. Steve, so geht's dir mit all meinen Vitalwerten. Und dass ich so wie bei Star Trek so einen Scanner habe. Und dann scannt er mich so ab oder sagt er mir ganz genau so, dein Bein ist hier gebrochen, da ist das, scheiße. Und so. Das fände ich mega toll, wenn ich einen eingebauten Doktor hätte. Ja.
Auf diese menschliche Eigenschaft könnte ich verzichten.
Meine eigene?
Falscher
Stolz. Ja, könnte ich sehr gut drauf verzichten.
Diese menschliche Eigenschaft würde ich auf jeden Fall behalten.
Empathie.
Also das fand ich jetzt noch interessant, weil also es ist ja schon irgendwie alles sehr so gesundheitsfokussiert, deine technologischen quasi Erweiterungen.
Cyborgs wollen nicht sterben, ne. Mhm.
Ist das so der Kern?
Der Gedanke der Endlichkeit ist für Menschen, die sich mit Cyborgtum und sowas beschäftigen, natürlich ganz groß. Die meisten von uns sind Atheisten. Wir haben kein großes Gottbild. Aber jeder Mensch hat das Bedürfnis zu glauben und sich festzuhalten. Davon ist niemand befreit, auch ich nicht. Und man hängt sich dann an Dinge dran, die groß sind, die groß erscheinen, die vielleicht gar nicht erreichbar sind. Und dann tendiert man so in die Richtung. Und die eigene Fragilität und Sterblichkeit ist ein großer Gedanke.
Ja.
Und alle Dinge, die ich persönlich jetzt an mir mache, ist Kontrolle. Ich möchte ein Kontrollfeld schaffen, ein Umfeld schaffen, wo ich das Zeitfenster meiner Existenz rauszögern kann und so lange wie möglich genießen kann.
Mhm.
Weil irgendwann ist es vorbei, ne?
Ja.
Dann muss dieser Computer, wird dann eingeäschert und dann war's das. Und die meisten haben den Gedanken, den Mind-Upload, den viele erwähnen, diese geistige Unsterblichkeit und so weiter. Alle Gedanken, die diese Cyborgs äußern, kann man auf eine Religion münzen oder irgendwelche anderen Glaubensstrukturen. Und das ist wahrscheinlich einfach die modernste Variante eines Glaubensbildes, würde ich sagen.
Also ich finde halt, wenn du dann sagst, das Ziel ist quasi, die körperlichen Funktionen besonders feinmaschig zu überwachen, das wirkt eigentlich noch ziemlich bescheiden, oder? Also ich meine, jetzt verglichen zum Beispiel mit, es gibt ja so, sagen wir mal, tech-affine Unternehmer und so Silicon Valley Types und zum Beispiel auch Elon Musk mit Neuralink, also quasi so ein bisschen eher so Ambitionen in Richtung von, wir verbinden jetzt das Gehirn direkt mit dem Internet oder Mind Upload, also quasi so, das Bewusstsein kommt in die Cloud und ist vollkommen unabhängig von einem physischen Körper. Also wieso nicht größer denken?
Zu Elon, seine Projekte machen mir inzwischen Angst.
Ja, fair enough.
Muss ich sagen, also ich war großer Fan von ihm und ich war auch großer Fan, als er Neuralink gestartet hat. Als die ersten Ergebnisse kamen, musste ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist eine andere Geschichte, die ist sehr kritisch in meinen Augen. Aber bei mir ist das, glaube ich, mit Monitoring und Kontrolle ist das, glaube ich, eher so Unsicherheit auf eine Art. Man ist sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst und da kommt Unsicherheit. Man lebt natürlich auch nicht gesund. Mhm. Ja, also dann die eigenen Makel kommen durchs unten ein bisschen durch. Da ist, ich sag mal, mein persönliches Interesse natürlich da. Die großen Projekte wie ein Mind Upload, wie ein Cloud-based Character und diese ganzen großen Geschichten sind für mich nicht mehr greifbar. Sie sind für mich nicht mehr erreichbar. Sie sind für mich nicht mehr da. Die sind cool, die sind spannend, ich gucke gern Black Mirror, ich lese gern tolle Bücher und das ist alles toll und ich kann stundenlang drüber philosophieren. Für mich ist das nicht mehr erreichbar.
Ah, okay, also irgendwie bist du schon auch einfach Realist.
Auf eine Art, ja. Ich möchte natürlich auch nicht meine Zeit mit etwas verbringen oder verschwenden, wo nicht realistisch ist.
Mhm.
Und bei mir war das halt eher so, ich möchte Dinge auch wirklich erleben. Ne? Ich möchte nicht mein Leben lang auf etwas hinarbeiten, was ich nie erlebe oder was ich nie erreiche oder... Und dann sagen wir, meine Kinder, nee, ich will das selber sehen, ich will das selber erleben. Und deswegen habe ich mir Dinge gesucht, die vielleicht noch erreichbar sind. Vielleicht, natürlich nicht alles.
Mhm. Empfindest du den menschlichen Körper auf irgendeine Art als mangelhaft?
Grundsätzlich halte ich es für die intelligenteste und tollste Maschine, was die Evolution je hervorgebracht hat. Es ist unfassbar beeindruckend, was ein Körper kann. Die Makel, die wir haben und die Mängel, die wir vielleicht dadurch erfahren, sind... prioritär selbst zugefügt. Das muss man zugeben. Mhm. Wir Menschen sind heutzutage leider in der Lage, uns selbst zu schaden durch Wohlstand.
Ja, ist gar nicht so schwierig.
Ne? Das, ja. Ich rede nur von meinem Frühstück. Mangelhaft würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, er ist fragil. Man ist sich auch bewusst, wie schnell diese Maschine kaputt geht. Da muss nur eine Zelle falsch da oben funktionieren. Eine falsch programmiert sein. Dieses ganze System funktioniert nicht mehr. Das hat natürlich eine gewisse Ehrfurcht mitgebracht, dass man sagt so, oh, wenn das nicht mehr funktioniert, hey, dann stehe ich aber doof da. Ne? Einerseits, auf der anderen Seite gab es das Bedürfnis mit, Dinge zu korrigieren, die vielleicht leicht sind. Wenn wir jetzt von Elon gesprochen haben, er möchte in die Richtung die Alzheimer-Geschichte, sehr hochgegriffen, aber tolles Bedürfnis, was gedeckt werden soll.
Mhm.
Für mich ist ein simples Bedürfnis, oberste Priorität, Zucker. Die halbe Welt ist zuckerkrank. Hälfte der Schweizer Männer ist übergewichtig. Da brauchen wir gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Hätte jeder von uns einen Zuckertracker in sich. Und dieses Telefon würde jedes Mal Alarm schlagen, wenn wir Blödsinn machen mit unserer Bauchspeicheldrüse. Ich glaube, wir würden wahrscheinlich gesünder leben. Also ich würde nicht als mangelhaft bezeichnen den Körper, aber angreifbar, ja, sag ich mal. Das Bedürfnis, mich zu korrigieren, kommt nicht durch fehlendes Vertrauen in den Körper, sondern eher durch Gier nach mehr.
Ja.
Also es ist eher so, ich möchte mehr aus dem Videorekorder holen, als er kann. Das ist der Gedanke. Mhm.
Und also ich bin ja Biologin von Haus aus. Und ich bin halt einfach ein bisschen skeptisch, was diese Brain-Upload-Geschichte angeht. Einfach weil ich denke, Körper und Geist trennen ist wahrscheinlich von vornherein nicht die beste Idee gewesen, so konzeptuell, oder? Weil, ja, ich glaube, dass der Körper eigentlich noch relativ relevant ist dafür, was psychisch so passiert. Wie siehst du das?
Ich halte es für ein tolles Märchen. Ich finde den Gedanken toll, dass man eine gewisse Unsterblichkeit hat mit seinem Gedanken und dann sitzt man da in seinem digitalen Jenseits da oder sowas. Das finde ich spannend. Ich halte es nicht für realistisch. Die Umsetzung ist absolut fraglich. Ich persönlich habe auch nicht das Bedürfnis, ein Jenseits zu haben. Das klingt vielleicht komisch. Für mich ist die Sterblichkeit okay. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, meinen Charakter hochzuladen und dann ist er da in Minecraft. Da können meine Urenkel damit spielen. Ich weiß nicht. Für mich ist das okay. Ich habe hier meine Jahre. Ich mache das Beste draus. Ich habe Glück gehabt, hier geboren zu sein. Ich habe Glück gehabt, halbwegs gesund zu sein. Ich habe so viel Schwein gehabt. Und für mich ist das wirklich in Ordnung, wenn ich irgendwann mal ohne Tränen und ohne zurückblicken und wirklich mit einem Lächeln gehen kann und ich habe mich ausgereizt, dann also ist das okay. Da darf da Game Over stehen. Und dann kommt da ein Restart und dann kommt da ein neuer Mensch, ein neuer Charakter. Ich persönlich hatte das Bedürfnis nie. Ich finde es toll, den Gedanken, ich spinne da gern mit, aber für mich war es, nee.
Also du möchtest eigentlich in deinem Körper möglichst alt werden.
Und gesund alt werden vor allem. Dass ich wirklich sage, hey, ich fühle mich in dem Alter noch wirklich toll, ich fühle mich gut, ich bin vital. Das möchte ich. Ich möchte nicht kein Minecraft-Charakter für die nächsten 8000 Jahre sein. Also, ist ja schön, aber ja.
Also es gibt ja durchaus ziemlich viel und ich finde auch, wenn man sich das so durchliest, heftige Kritik am Transhumanismus per se, oder? Ich glaube, die Befürchtungen, die häufig geäußert werden, sind sowas wie, man steuert da auf so eine extreme Klassengesellschaft zu. Diejenigen, die sich's leisten können, können den Körper auf ungeahnte Weisen verbessern und werden dann irgendwann die, die das nicht wollen oder nicht können, überflügeln. Ja, was sagst du zu solchen Kritikpunkten? Also die dann vielleicht irgendwie auch dazu führen, dass Leute finden, wir sollten das gar nicht erst anrühren am besten?
Es ist angebracht. Jegliche medizinischen Fortschritte der letzten Jahrhunderte war immer für die Elite zuerst. Ne? Sei es ein Dialyse, sei es ein Herzschrittmacher. Der Arme von nebenan hat das nicht bekommen. Das hat der Gutversicherte von... Ne? Also eine Stratifizierung in der Medizin gab es immer. Und es wird immer eine gewisse Klassenunterschiede geben, auch beim Transhumanismus. Klar, es gibt Leute, die können sich's leisten. Nicht jeder wird sich Elons Chip leisten können. Ne? Nicht jeder Alzheimer-Kranke wird sich diese Technik leisten können. Es wird eine Übergangszeit geben, die wird sehr wehtun. Es wird eine Elite geben, also eine Klasse, die werden sich das leisten können. Die werden das finanzieren, vorleisten, beflügeln und die werden das ein paar Jahre exklusiv für sich haben. Irgendwann wird die Technik natürlich nachlassen, es gibt was Neues, ne? Dann wird das überholt und die alte Technik rutscht ein Stückchen runter, wird erschwinglich, wird massenproduktionstauglich, was auch immer und rutscht dann eigentlich ins Bürgertum runter und in den erschwinglichen Bereich. Das wird auch da passieren, das wird mit allem passieren. Heutzutage kostet eine Apple Watch, ich weiß nicht, ein paar hundert Franken, in 20 Jahren lachen wir drüber. Da hat jeder alte Mensch, der Vitalwerte braucht, wird so ein Ding tragen, für ganz wenig Geld. Das heißt auch mit dem Telefon. Nicht jeder konnte sich damals ein Handy leisten. Also ich weiß das ganz genau. Da wurde auf dem Schulhof diskutiert, können sich deine Eltern ein Handy leisten oder Internet und so. Das gab immer Unterschiede. Deswegen, die Kritik ist angebracht. Ich versuche einfach das Positive rauszuziehen.
Was glaubst du denn, was wirst du in deiner Lebenszeit noch erleben an Entwicklungen in Richtung mehr Cyborg?
Realistisch oder mit einem Wunschdenken?
Beides.
Realistisch glaube ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Die Barriere der Batterie wird die nächsten Jahre bis Jahrzehnte wahrscheinlich nicht gelöst. Das ist einfach nicht so schnell drin, da muss ich jetzt einfach mal ehrlich sein. Also wenn man die Handy-Generation anguckt, das ist wahrscheinlich die schnellste Entwicklung, die man sich vorstellen kann. Und ja, die Dinger sind immer noch so riesig. Das wird auch die nächsten 20 Jahre noch groß bleiben, weil die Dinger viel Strom brauchen. Ich muss realistisch sein, ich werde vielleicht nie die Batterie bekommen, die ich mir wünsche. Wunschdenken wäre natürlich diese tolle Batterie. Wunschdenken wäre ein modulares System, wo man Devices im Körper austauschen kann, ohne Operation durchzuführen. Das wäre natürlich super. Das wäre Wunschdenken.
Wie würde das aussehen?
Zum Beispiel, man könnte eine Dockingstation sich an Körperteile stecken, die eigentlich mit dem Körper verknüpft ist. Und man halt eigentlich nur oberflächlich so eine Art Modul, das dran gesteckt wird. Man kann das so extendieren, sage ich mal. So, ich weiß nicht, vielleicht kennen das Leute aus Videospielen, dass man sich so Module dran stecken kann. Heute habe ich eine Wanderung, heute packe ich mir mal so zwei Trafo-Packs an die Beine, dann habe ich 20% mehr Laufkraft. Also das sind die kindlichen Wünsche aus Videospielen. Aber es ist natürlich alles Wunschdenken.
Und jetzt mal angenommen, du könntest eine Gesellschaft entwerfen, in der es allen frei steht, Cyborgs zu sein. Wie würde die im Idealfall aussehen?
Dass jede Möglichkeit, die besteht, gratis ist, das wäre ganz toll, dass es tatsächlich keine finanzielle Barriere gibt und dass es wirklich nicht verpflichtend ist. Da kommt jetzt der Cyberpunk durch. Ich möchte nicht, dass die Leute es müssen. Ich möchte auch nicht, dass die Leute es brauchen. Ich möchte, dass sie sich entscheiden können und es muss transparent sein. Und das wird dann schon schwierig mit diesen drei Wünschen. Ne?
Das sind ja halt irgendwie auch alles Dinge, die eine anders strukturierte Gesellschaft und auch wahrscheinlich ein anders strukturiertes Wirtschaftssystem voraussetzen.
Ja, deswegen ist es auch nur eine Philosophie und keine realistische Art zu leben. Also Transhumanismus ist ein Gedankenspiel. Es ist nicht alles möglich, es ist nicht alles realistisch. Es ist nicht alles, was ich toll finde, ist machbar.
Ja, dem ist wohl so. Steve Voigt, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann hört ihr hier die letzte Folge unserer Staffel Körperkult. Ich bin Jenny Rieger. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.